Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Slowdown Podcast. Wie immer, ohne Skript und ohne doppelten Boden. Es gibt vielleicht einen Aufhänger dieses Mal, aber auch dieses Mal wieder Straight Talk from the Heart, direkt aus meinem Herzen. Beobachtung über die Wahrheit, über das Leben. Aus der meditativen Praxis heraus, von der meditativen Praxis informiert, von Zen-Praxis und von Yoga-Praxis informiert. Vom Leben selbst. Wer mir folgt, wer ab und zu auf meine Webseite schaut oder wer mir auf Instagram folgt, der kann sehen, dass ich mich aktuell mit dem Thema Herbst auseinandergesetzt habe und auch ein Coaching, ein Online-Coaching-Programm angeboten habe, wo ich den Bezug zwischen Herbst und Loslassen herstelle. Und darauf möchte ich hier in dem Podcast nochmal näher eingehen, auf das Thema Loslassen. Der Herbst ist die Zeit, wo die Natur uns das spiegelt. Die Natur spiegelt uns auf eine poetische Art und Weise, das kann man poetisch so sehen, wie schön Übergang sein kann. Unser Leben im Außen, so wie wir es wahrnehmen, unterliegt einem permanenten Wandel. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt gerade haben wir, also ich habe den relativ radikal erlebt, den Wechsel von Sommer in den Herbst rein. Ist noch gar nicht so lange her, da waren gerade noch 30 Grad und man hat geschwitzt und selbst nachts oder am Abend konnte man noch leicht bekleidet draußen unterwegs sein. Und plötzlich kalt, Regen, immer kälter. Die Jacken werden immer dicker, die Heizkörper werden langsam wieder aktiv und fangen an, die Wohnung zu heizen. Es ist nicht mehr so angenehm, auf dem Balkon sich aufzuhalten, außer man hat eine dicke Jacke an, in diesen regnerischen grauen Tagen. Es wird bestimmt auch nochmal wärmer, wenn die Sonne scheint. Anyway, der Herbst, und das seht ihr alle selbst, wenn ihr euch die Zeit nehmt, einen Herbstspaziergang zu machen oder wandern geht. Ich finde, Oktober ist eine fantastische Zeit, um in die Natur zu gehen, wandern zu gehen, in die Wälder, in die Berge und zu beobachten, was da für ein Zauber stattfindet und wie die Blätter bunt werden, sich verfärben, bevor sie dann fallen. Na, der Baum, ich meine, all diese Worte, die ich hier mache, die haben natürlich überhaupt nichts mit der Natur zu tun, weil Baum hat keine Idee von Loslassen. Blatt hat keine Idee von Fallen. All diese Konzepte, all diese Ideen sind menschgemacht. Weil wir eine Sprache benutzen, weil wir sprachlich uns miteinander aussetzen, weil wir kommunizieren, benutzen wir diese sprachlichen Bilder. Aber im Zen sagen wir immer, der Himmel weiß nicht, dass er blau ist. Und die Katze weiß auch nicht, dass sie eine Katze ist. Mensch macht diese Dinge. Das ist notwendig, damit wir uns miteinander verständigen können. Was hat das mit Loslassen zu tun? Wenn wir loslassen, lassen wir vielleicht auch diese Konzepte und diese Begriffe los. Im besten Falle, ja. Um zu dieser absolut reinen, klaren und kindlichen, staunenden sprachlosen Bewunderung zurückzukehren, die sprachlose Bewunderung dessen, was ist. Vielleicht auch die Welt der Magie, des Staunens. Kann man bei Kindern noch gut beobachten. Und wenn wir dann erwachsen werden, haben wir viele Begriffe, wir haben viele Konzepte, wir fangen an, unsere Dinge uns zu erklären, wir fangen an, dem eigentlichen puren Sein etwas überzustülpen, was die Magie wegnimmt. Das hat etwas mit Stille zu tun, mit der Fähigkeit, still zu werden, dahin wieder zurückzukehren. Was ist vor dem Denken? Wie ist die Wahrnehmung vor der Sprache? Wie ist mein Sein, mein menschliches Sein, wenn ich aufhöre, ständig alles kontrollieren, analysieren, erklären, verstehen zu wollen? Das ist Loslassen. Das ist ein großer Teil des Loslassens. Braucht Mut. Weil viele Menschen, das habe ich immer wieder in den vielen Jahren, die ich mich jetzt auf diesem Weg befinde und mich damit beschäftige und im Austausch mit Menschen bin, immer wieder gesehen, dass es eine unglaublich große Angst gibt, dass wenn ich diese Idee von ich, wer ich bin, mein Name, meine Funktion, wenn das meine Identifikation ist mit der Wahrheit des Lebens, wenn ich das anfange zu hinterfragen und zu loszulassen, dann ist das für viele Menschen mit einer großen Angst verbunden. Und was es hier braucht, ist natürlich großer Mut, aber auch großes Vertrauen. Wir sagen im Zen, du brauchst drei Dinge, die wie ein dreibeiniger Stuhl gleichermaßen stark ausgebildet sein muss. Drei Dinge. Große Frage, was bin ich? Was bin ich wirklich? Wenn ich all diese Konzepte loslasse, ich bin der Sohn, der Bruder, der Coach, der Zen-Lehrer, der Yoga-Lehrer, der Geliebte, ein Mensch, ein Mann. Wenn ich all das loslasse, was dann? Was taucht dann auf? Was ist zu entdecken in unserem Bewusstsein, wenn ich es schaffe, diese Identifikation loszulassen? Was ist das Leben? Das ist große Frage. Das nächste ist großer Mut. Ja, das braucht Mut, das anzugehen, das Entdecken auch zu wollen. Große Frage, großer Mut. Und dann, das dritte ist großes Vertrauen. Anderes Wort dafür ist Hingabe. Ja. Wirklich Vertrauen. Vertrauen, dass dieser Weg funktioniert, auch wenn ich es nicht verstehe. Vertrauen darin, dass ich in gewisser Weise universell auch gehalten bin und unterstützt bin, auch wenn ich das rational nicht verstehe. Dass sozusagen diese Suche, dieses Entdecken wollen, um der Wahrheit zu begegnen, um wirklich mir selbst in, wie gesagt, Worte sind ja immer schwierig, meiner reinsten Form zu begegnen oder dem Leben in seiner reinsten Form zu begegnen. Um diesen Mut aufzubringen, brauche ich gleichermaßen auch Vertrauen. Ich denke, das ist vielleicht sogar der Knackpunkt, warum es vielen Leuten schwerfällt, loszulassen. Sie denken, sie verlieren etwas. Was ist aber, wenn ich sage, das ist nicht der Fall? Du gewinnst etwas, das du kennst. Du gewinnst etwas wieder. Und dieses Wiederentdecken, dieses Zurückkehren, dafür gibt es keine Worte. Deswegen heißt es so oft in buddhistischen Texten, nothing but a dream. In dem Moment, wo du zurückkehrst, wo du in diesen Zustand vor dem Denken, bevor diese ganzen Konzepte kommen, und deine Wahrnehmung ist so, der Himmel ist blau, du brauchst aber nicht blau denken. Die Wildgänse fliegen vorbei. Und du hörst den Ruf der Wildgans, dann musst du nicht denken, ah, Wildgans ruft. Du hörst es doch, du siehst es doch, du riechst es doch, du schmeckst es doch, du fühlst es. Aber die Welt, in der wir leben, ist eben so begrifflich sortiert. Und die Aufgabe ist, das Loslassen beginnt in dem Moment, wo ich anfange, zurückzukehren zu dieser Wahrnehmung. Ja. Und was eben hilft, sind eben diese drei Dinge. Die große Frage, was ist dieses Leben? Was bin ich? Was bin ich wirklich? Großer Mut. Das ist nicht immer einfach. Unsere Gesellschaft unterstützt das nicht. Unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass es gut ist, wenn ich eine starke Idee von mir habe. Diese starke Idee von mir, wir nennen das landläufig Ego. Dieses Ich, meine, mir ist schön eingepackt in ein System von, dass dir erklärt wird, wer du bist und was du brauchst und warum. Und wenn du das nie kritisch hinterfragst, dann wirst du zum Konsumenten. Und wir sind alle Konsumenten. Die Frage ist nur, ist das wahr? Ist das, was wir wirklich sind? Was bin ich wirklich? Ist eigentlich die Urfrage, was jedes spirituellen Übungswegs, ganz egal aus welcher Kultur, das ist das, was die Menschen schon immer beschäftigt hat. Was guckt aus diesen Augen raus? Wer guckt in diese Kamera? Wer sieht wen? Großer Mut, große Frage, großes Vertrauen. Der Baum und die Blätter, die brauchen kein Vertrauen. Die sind so, wie sie sind. Können loslassen. Warum fällt uns das so schwer? Wirklich zu entspannen. Wirklich durch die Langsamkeit in eine Tiefe zu kommen und durch diese Tiefe wirklich in den Kern, in unseren inneren Wesenskern, tief über den Atem abzusinken, nach unten in den Unterbauch. Ja? Wenn ich jetzt atme, dann bewegt sich nur mein Unterbauch. Viele von uns sind hier. Natürlich, im Yoga gibt es Techniken, wo das Atmen in den Brustraum, in die Lungenspitzen, förderlich ist. Aber was ich beobachte, ist, dass wenn wir viel im Brustraum sind, viel im Herzraum sind, dann holen wir auch sehr viele Emotionen hoch. Das heißt, wir sind auch emotional sehr anfällig. Und wenn die Energie dann noch weiter hochsteigt, dann sind wir ständig im Kopf. Ach, und haben Sorgen und dann viel denken. Deswegen sagen wir im Zen immer, Energie runterbringen. Runterbringen in den Bereich unterhalb des Bauchnabels. Und das kann man üben, indem man Bauchatmung übt. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Und wenn ich dann beobachte, was da passiert, bei der Einatmung geht mein Unterbauch nach außen und bei der Ausatmung geht die Bauchdecke Richtung Wirbelsäule. Eine sanfte, leichte Bewegung. Das kann ich den ganzen Tag, kann ich mit etwas Übung zu diesem Punkt zurückkehren. Und aus dem Kopf rauszukommen, aus den Gedanken rauszukommen und immer wieder zu dieser Atembeobachtung zurückzukehren, ist schon der erste Schritt des Loslassens. Vertrau dem Atem, der ist da. Du kannst den benutzen. Achtsam, nicht nur unachtsam. Wir alle atmen. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir nicht mehr da. Dann stirbt dieser Körper. Dann geht das Leben aus diesem Körper raus. Wir sind die ganze Zeit mit dem Atem verbunden. Aber beobachten wir das aktiv? Nehmen wir das voll wahr? Das ist der Anker, nicht die Gedanken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ganz tolle Gedanken hatte, die mich in die Freiheit geführt hätten. Nein. Freiheit und echtes Loslassen habe ich nur gefunden durch Hingabe, durch Vertrauen und durch das Loslassen und Fallenlassen in den Atem, in die Stille. Die Stille ist 120.000 Mal informativer und stärker als jeder Gedanke, den du jemals haben wirst. Aber auch hier wieder braucht es Mut. Viele Leute haben Angst vor der Stille. Unsere Gesellschaft fördert keine Stille. Der Philosoph Byung-Chul Han hat in einem Interview mit der Schaubühne in Berlin einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Der Kapitalismus liebt die Stille nicht. Der Kapitalismus liebt die Stille nicht. Das ist also ein revolutionärer Akt, ein widerständiger Akt in seinem Leben, eigenständig diese Qualität zu kultivieren. Durch Achtsamkeitspraxis, durch Meditationspraxis, durch buddhistische Praxis, durch yogische Praxis, durch Sufi-Praxis, durch christliche Praxis, mystischer Praxis. Der ganze Bereich der Mystiker im Christentum. Wunderbar. Meister Eckhart, Jakob Böhme. Aber es ist etwas, was wir aktiv selber in die Hand. Niemand wird vorbeikommen und uns das auf den Tisch legen und sagen, hier ist deine Lösung. Der erste Schritt ist wirklich, sich diese Frage zu stellen. Nicht aus dem Kopf heraus, mehr so aus dem Herzen heraus oder vielleicht sogar komplett tief aus dem Bauch heraus. Was bin ich? Was ist dieses Leben? Das ist wahrscheinlich der erste Schritt, um loszulassen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich noch ein ganz junger Zen-Schüler im allerersten Zen-Zentrum in Dresden und wir waren ja ein öffentliches Zen-Zentrum, das heißt, jeder konnte vorbeikommen, hat eine Einführung in die Zen-Praxis bekommen und konnte dann zweimal die Woche und auch mehrere Tage in der Woche am Morgen war unsere Tür offen und Leute konnten mit uns praktizieren. Und da war eine Frau mittleren Alters da und sie kam. Sie hat angefangen zu praktizieren und wie das manchmal so ist, nach einer gewissen Zeit, wenn die Wahrnehmung sich durch die Praxis klarer wird und sich ändert, dann ändert sich auch die Energie und vielleicht ändert sich auch die Energie in deinem direkten Umfeld. Und bei ihr war das so, dass plötzlich eine Form der Instabilität für sie entstand. Mitmenschen wurden krank. Oder es gab Konflikte. Und das hat ihr Sorge bereitet. Sie ist aber an der Praxis dran geblieben. Ich war sehr, sehr viel jünger als sie und hatte aber dieses Feuer und diese Hingabe für diese Praxis. Und so saßen wir dann nach einer Abendpraxis beim Tee und wir sprachen miteinander. Und sie sagt, mein Gott, jetzt muss ich das loslassen. Und das geht. Das hat sie sehr traurig gemacht. Es fiel ihr schwer, dieses Loslassen. Und sie schaut mich an und sie sagt, so Sven, was soll ich noch alles loslassen? Und ich, mit meinem Feuer und meiner Hingabe für diese Praxis, schaue sie mit mitfühlenden Augen an und sage ganz ruhig und sanft, na, alles. Alles. Dann gab es einen tiefen Seufzer und wir waren, glaube ich, eine Weile still. Das ist schon auch eine harte Erkenntnis gewesen. Ich glaube, bei mir ging das mit dem Loslassen sehr, sehr früh los. Sehr früh. Schmerzhaft. Aber dadurch bin ich daran gekommen. Trauma, Schmerz, Gewalt, Missbrauch, was ich als Kind und als Jugendlicher erlebt habe, hat diese Frage groß gemacht. Was ist es wirklich? Worum geht's hier im Leben? Warum sind die Menschen so? Warum tun die sich furchtbare Dinge an? Wie bin ich in diese Situation gekommen? Das ist der Weg in die Praxis rein. Aber auch wenn du eine gute Kindheit hattest und kein Trauma erlebt hast, irgendwo haben wir das vielleicht alle. Und gerade ist das auch so ein großes Thema. Vielleicht wird das auch stark überreizt. Weil wenn wir uns angucken, was der Buddha gelehrt hat, die erste edle Wahrheit, das, womit sein Teaching losging, seine Lehrtätigkeit, das Erste, was er unterrichtet hat, sind die vier edlen Wahrheiten. Ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber möchte nochmal an die erste erinnern, die oft im deutschen Sprachraum übersetzt wird als das Leben ist Leiden. Das wird so übersetzt. Was hat er tatsächlich gesagt? Welchen Begriff hat er verwendet? Er hat gesagt, das Leben ist Dukkha. Und Dukkha in Pali bedeutet Unbeständigkeit. Unterliegt permanenter Veränderung. Eine moderne Übersetzung, die ich mag, ist, das Leben ist stressig. Und dieser Stress verursacht eine schmerzhafte Wahrnehmung in uns. Wir wünschen uns Stabilität, wir wünschen uns Planbarkeit, wir wünschen uns Sicherheit. Wir wollen uns zurücklehnen und genießen. Aber so funktioniert das Leben nie, meinte der Buddha. Ja, wir können uns zurücklehnen und wir können genießen unermesslich viel. Aber dazu müssen wir loslassen. Und zwar die Idee von Beständigkeit und von Planbarkeit und von Sicherheit. Weil in diesem Satz, das Leben ist leidvoll, beziehungsweise das Leben ist Dukkha, steckt die Information drin, dass alles in einem Wandel unterliegt. Der Sommer ist nicht ewig. Da kommt der Herbst, da kommt der Winter und dann kommt wieder der Frühling und alles ist diesem Kreislauf unterlegen. Wenn wir auf das Äußerliche schauen, ich denke, es gibt etwas zu finden in uns, worauf der Buddha hindeutet, worauf alle Weisheitswege hindeuten, dass wenn ich das entdecke, komme ich in Berührung mit etwas Unendlichem. Mit etwas, das sich nicht verändert, das keinen Anfang hat und das kein Ende hat. Und je stärker ich damit in Kontakt bin, desto leichter wird es vielleicht, sich diesen äußerlichen Veränderung auszusetzen oder zuzulassen, dass man Mensch ist, der diesen Veränderungen unterliegt. Ich werde ein guter Surfer auf den Wellen des Lebens. Dieses Bild mochte ich immer sehr. Ja? Das Leben geht hoch, runter, wie ein Meer. Und ich denke, das kommt von, wer das mal irgendwann gesagt hat, wer dein Meister des Surfens, ich glaube, das geht auf irgendeinen Meditationsmeister in den Staaten zurück, aus den 70er, 80er Jahren. Das hatte ich letztens in einem Podcast irgendwo wieder gehört. Du kannst die Wellen nicht vermeiden oder die Stürme des Lebens und dann die Wellen, die das verursacht. Du kannst aber lernen, darauf zu surfen. Und das immer wieder beim Loslassen. Immer dann, das ist Festhalten, das ist Loslassen. Immer dann, wenn ich nach Kontrolle suche, immer dann falle ich da raus. Was kontrolliere ich denn schon wirklich? Was denn? So viele Leute mühen sich ab, machen noch mehr. Noch ein Marathon, noch ein Triathlon. Komm, du kannst das. Wozu? Die Frage, die wir den Sendern immer stellen, ist, okay, was fehlt denn? Was ist denn hier nicht genug? Was brauchst denn du noch? Um glücklich zu sein, um dich wohlzufühlen. Wie viel? Wozu festhalten? Was festhalten? Wer hält was fest? Wann haben wir als Gesellschaft verlernt, dass auf einer Parkbank sitzen, bei Regenwetter, bei schönem Wetter ist vielleicht noch interessanter, die Natur zu bewundern, die Blumen zu bewundern, das Wunder, wenn sich so ein kleiner Vogel auf die Bank setzt und sich uns nähert und uns anschaut und dabei zwitschert. Wann haben wir verlernt, das wertzuschätzen? Wieso leben wir alle in diesem Smartphone? Wieso scrollen wir da? Was suchen wir da? Was suchen wir da oder was vermeiden wir denn damit? Das ist genau die gleiche Arbeit, die ich jeden Tag auch wieder mache. Was halten wir fest? Und was macht das Blatt am Baum anders, dass es einfach im Herbst so eine schöne Farbe annimmt und dann einfach Richtung Boden segelt? Wo es dem Verfall preisgibt. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, dass wir Menschen so viel Energie, so viel Kraft aufwenden, weil wir Angst haben, uns dem Verfall preiszugeben. Das beruht natürlich auf einer begrenzten Vorstellung von Leben. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das könnt ihr jetzt noch in viel tieferen Talk ausarten, wenn ich jetzt darauf eingehe. Aber das Loslassen ist etwas, was wir mit dem Leib machen. Im Deutschen haben wir den Begriff des Leibes. Das ist eben nicht nur der Körper als Objekt, sondern der Körper als etwas, dem Achtsamkeit, dem Bewusstsein innewohnt. Kann in Beziehung treten zu meinem Körper. Das ist, wo der Yoga-Weg extrem hilfreich ist. Ich lerne zu atmen, ich lerne den Atem zu verlängern, ich lerne nach innen zu spüren. Ich lerne in der Bewegung, in der Asana-Haltung, mich sehr fein wahrzunehmen. Zu fühlen, nicht zu denken. Ich hatte letztens bei zwei Lehrproben die Einsicht, dass dieser starke Trend, den ich immer wieder beobachte, dass das Yoga sehr gymnastisch geworden ist, sehr vollgepackt. 20 Asanas in einer Einheit, wozu? Wozu? Wo wollen wir damit hin? Wollen wir Gymnasten werden? Sind wir Turner, wenn wir Yoga praktizieren? Ganz bestimmt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was alle klassischen Yoga-Texte irgendwie unterrichten. Das ist moderner Yoga. Mhm. Der ist sehr nah am Workout. Aber vielleicht verhindert er sogar, dass wir fühlen, dass wir wahrnehmen, wie viel Denken da eigentlich ist, weil wir ständig in Bewegung sind. Ja. So. Wenn ich das reduziere in der Tradition, in der ich jetzt ans Ende meiner Ausbildung komme nach 4 Jahren, ich unterrichte aktuell 5, vielleicht 8 Asanas, in einer Einheit, mehr nicht. Asanas, in die wir langsam hineingehen und langsam herauskommen. Fühlen. Es geht darum zu fühlen. Es geht darum wahrzunehmen, was vor sich geht im Bewusstseinsraum. Was fühle ich denn? Was denke ich denn? Kann ich das sehen? Ich sage nicht, du sollst aktiv mitdenken. Du darfst durchaus wahrnehmen, dass da Gedanken sind und dann kehrst du mit deiner Achtsamkeit wieder zu dem Atem zurück. Das ist die Arbeit des Loslassens. Nicht das Festhalten, das Analysieren. Und oh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das jetzt falsch gemacht? Was mache ich denn dann eigentlich noch? Oh, wie lange geht denn das noch? Was, heute Abend, was kommt da nochmal im Fernsehen? Ich wollte eigentlich noch diese Netflix-Serie gucken. Oh, ich muss aber noch diese E-Mail schreiben. Zurück zum Atem. Wenn wir lernen wollen, loszulassen, dürfen wir wesentlich mehr Stille in unser Leben einladen. Damit meine ich nicht äußere Stille. Damit meine ich nicht die Stille, die entsteht, wenn ich mir den Noise Cancellation Kopfhörer aufsetze und mich an einen ruhigen Ort begebe. Äußere Stille kann hilfreich sein. Ich meine innere Stille. Vielleicht ist das wieder ein ganz eigener Podcast, auf den ich dann nochmal eingehen muss. Was ist äußere Stille, was ist innere Stille? Wenn euch das interessiert, bitte kommentiert, bitte schreibt das rein, damit ich einen Ansatzpunkt habe, was von diesen Dingen, von diesen vielen Dingen, die ich manchmal in diesem Podcast anreise, ihr euch wünschen würdet, dass das in die Tiefe geht. Schreibt das, schreibt mir, sonst weiß ich das nicht. Und ich habe jetzt bestimmt viele Dinge angerissen, die wir vertiefen könnten. Und wer meine Podcasts kennt, wissen auch, dass die spontan sind und dass die keinen knallharten, roten, stringenten Faden haben. Das kommt einfach, ich denke diese Gedanken vorher nicht. Das kommt einfach raus. Es spricht durch mich durch. Und es geht Wege und nimmt Abzweigung, so wie das Leben selbst. Ich habe da keinen Plan. Ich habe sowieso keinen Plan. Okay, das soll es gewesen sein. Das Loslassen. Ist eine Kunst, die sich wirklich, ich mir wünsche, dass jeder den Mut findet, das Vertrauen in sich findet, dieser Frage nachzugehen. So, was ist es? Was ist es? Was halte ich denn da fest? Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.